Kapitel 23. Es war in der nächsten Freistunde. Nick saß allein in einem der Studienräume und versuchte, sich chemische Formeln einzuprägen. Die Tür zum Korridor stand offen, und als er zwischendurch aufsah, ging Colin gerade vorbei. Sehr leise, sehr vorsichtig. So vorsichtig, dass schlagartig Nicks Neugier erwachte. Er schob seinen Stuhl zurück und stand auf, beinahe ohne ein Geräusch zu machen. Er sah Colin weiter den Gang entlang schleichen. Jetzt bog er links ab. Nick folgte ihm. Gab es irgendwo ein Geheimtreffen? Colin ging die Treppe hinunter. Es sah aus, als wolle er zu den Garderoben, was kein schlechter Platz für ein Treffen wäre um diese Uhrzeit. Nick blieb hinter ihm, in großem Abstand, verlor ihn einmal fast aus den Augen, entdeckte ihn aber wieder. Wie vermutet bei der Treppe zu den Schülergarderoben. Er sah, wie Colin suchend die Reihen mit Jacken und Mänteln entlang ging und schließlich stehen blieb. Von seiner Position aus konnte Nick nicht genau erkennen, was Colin zwischen all den Kleidungsstücken tat, und näher gehen konnte er nicht, ohne bemerkt zu werden. Er kniff die Augen zusammen und sah, wie grüner Stoff sich bewegte. Nur ganz kurz. Sekunden später trat Colin den Rückweg an, und Nick machte sich schleunigst aus dem Staub, versteckte sich auf der nächstliegenden Toilette und zählte bis 50. Nun war Colin sicher weg. Nick fand das grüne Kleidungsstück sofort. Es war ein Trenchcoat, der einem Mädchen gehören musste. Was hatte Colin damit gemacht? Nick sah sich gründlich um, bevor er seine Hand in die Manteltasche schob. Er ertastete ein säuberlich zusammengefaltetes Stück Papier. Ein Liebesbrief? Dann würde es Nick nichts angehen. Aber vielleicht war es eine Botschaft. Egal, er war viel zu neugierig, um jetzt noch einen Rückzieher zu machen. Er zog das Papier heraus und entfaltete es. Ein Grabstein. Darlene Pember starb an mangelnder Einsicht. Möge sie in Frieden ruhen. Es war, als würde ein Schalter in Nick umgelegt. Einen Brief wie diesen hatte auch Jamie bekommen. Vielleicht? Nick schob den Gedanken sofort weg, doch er kam zurück. Wie ein Luftballon, den man unter Wasser drücken will. Vielleicht war Jamie nicht aus Wut und Unachtsamkeit ungebremst auf die Kreuzung gefahren. Vielleicht hatte er gebremst, oder es zumindest versucht. Er hatte Nick den Brief mit dem Grabstein gezeigt. Eine Drohung, die er nicht ernst genommen hatte. Jamie aber schon. Und jetzt? Jemandem die Fahrradbremsen zu kappen oder jemandem eine Überdosis Herztabletten in den Tee zu mischen. Der Unterschied war nicht so groß. Colin. Colin verteilte Todesbriefchen. Setzte er sie auch in die Tat um? Ohne lange nachzudenken, stürmte Nick die Treppe hinauf, jagte über den Korridor, der zur Cafeteria führte. Da vorne schlenderte Colin, als wäre nichts gewesen. »Du Arschloch!« Nick stürzte sich von hinten auf ihn und brachte ihn ins Wanken. Sie gingen gemeinsam zu Boden. »Nick? Nick, spinnst du?« Statt einer Antwort drückte Nick Colin den Brief ins Gesicht, rieb ihn über seine Wangen, seine Nase, seine Augen. »Kennst du das? Ja? Hast schon mal gesehen?« »Lass mich, du Idiot! Was ist das?« »Du Schwein!« Sie machten zu viel Krach, die Leute kamen schon aus der Cafeteria. Nick ließ Colin los, beide rappelten sich hoch. »Darlene Pember, ja? Hat sie auch bald einen Unfall?« Colin starrte den Brief an. Nun hatte er offenbar begriffen. »Gib das sofort her!« »Ich denk ja nicht dran! Du kannst es nicht einfach wegnehmen! Ich muss...« Er stürzte auf Nick zu, doch der hatte damit gerechnet und wich aus. Genüsslich riss er den Brief in der Mitte durch, zerriss ihn in kleine Stückchen und drückte sie Colin in die Hand. »Da, das kannst du Darlene in die Manteltasche stecken. Ich werde ihr sagen, von wem es kommt.« Colins Gesicht spiegelte gleichzeitig Hass und Ratlosigkeit. »Das kannst du nicht machen. Jetzt kriegst du Angst, nicht? Dein Kumpel mit den gelben Augen wird gar nicht happy sein. Sei still. Das sind gleich ein paar Level weg.« Aus den Augenwinkeln sah Nick die Häkelschwestern herankommen, von dem Streit angezogen wie Geier von Aas. Dan grinste über das ganze Gesicht, während Alex unsicher wirkte. »Du warst das mit Jamie, gib es zu! Du hast ihn auf dem Gewissen! Ich hab dein Briefchen an ihn gesehen! Hat es sich wenigstens gelohnt? Hast du ein paar geile Stiefelchen gekriegt?« Collins Nasenflügel zitterten. Er machte einen Schritt auf Nick zu. Seine Fäuste waren so fest geballt, dass Nick die Adern auf den Armen heraustreten sah. »Das wird dir noch leid tun«, sagte er, drehte sich um und ging. Erst als Nick am Nachmittag wieder zu Hause war, ging ihm auf, wie groß der Fehler gewesen war, den er gemacht hatte. Er hatte sich hinreißen lassen und sich offiziell zu Erebors Feind erklärt. Obwohl er nicht beweisen konnte, dass Jamies Unfall mit dem Spiel zu tun hatte. »Nimm die Zange, die du unter der Parkbank neben dem Schultor findest, und trenne damit die Bremsseile des dunkelblauen Fahrrads durch. Das mit dem Manchester United-Aufkleber auf der Mittelstange.« Er konnte es förmlich vor sich sehen. Schnapp, schnapp, erledigt. Wieder ein Level mehr. Leicht möglich, dass es nicht Colin selbst gewesen war. Genauso gut konnte es sein, dass der Saboteur gar nicht gewusst hatte, wessen Fahrrad er vor sich hatte. An diesem Abend setzte Nick sich vor den Computer, checkte seine Mails und überlegte sich, was er Darlene Pember sagen sollte. Ob er sie überhaupt ansprechen sollte. Nachdenklich umkreiste er mit dem Mauszeiger die Stelle, an der sich früher das rote E befunden hatte. Wäre er jetzt gern in einer der Höhlen, an einem der Feuer? Ja, nein, ja. Er würde sich gern mit den anderen unterhalten. Vor allem aber hatte er riesige Lust, den Boten in seine knöchernen Einzelteile zu zerlegen. In der Freistunde am Mittwoch fing Emily Nick vor der Bibliothek ab. Sie waren so gut wie allein, denn die meisten lungerten draußen herum, um noch einen der letzten schönen Herbsttage zu genießen.
»Ich hab Neuigkeiten«, sagte Emily.
»Von Jamie?«
»Nein.«
In einiger Entfernung gingen die Häkelschwestern vorbei. Sie sprachen nicht miteinander, sondern wirkten eher, als gingen sie Streife. Als Alex Nick entdeckte, lächelte er und hob grüßend die Hand, während Dan sein Schweinchengesicht zu einer grimmigen Miene verzog. Nick lotste Emily in die Bibliothek, wo sie sich in die letzte Ecke zurückzogen. Emily vibrierte förmlich vor Energie. »Also, sag schon!« Sie lächelte, öffnete ihre Tasche und zog eine CD-Hülle hervor, auf die jemand in runder Schrift »Erebors« geschrieben hatte. In Nick lieferten sich widersprüchliche Gefühle einen heißen Kampf. Ablehnung, Sorge, Gier. »Du willst wirklich einsteigen?«
»Ja, ich glaub, für mich ist jetzt der richtige Zeitpunkt.«
Nick betrachtete die DVD, die er sich noch vor kurzem brennend gewünscht hatte. Emily würde Erebors erkunden, all die bizarr schrecklich schönen Landschaften durchwandern, Abenteuer erleben. Das sehnsüchtige Ziehen in seinem Bauch breitete sich aus. Er schüttelte unfreiwillig den Kopf.
»Jamie hatte recht. Du bist nicht mehr dabei, stimmt's?«
Er nickte nur. »Rausgeflogen«, sagte er heiser.
»Tja, schade. Dann können wir nicht zusammenspielen.«
»Nein.« Nick biss sich auf die Lippe. Es war gut so. Er wusste, dass es gut war. All die Aufregung, die Spannung, den Nervenkitzel, er brauchte es nicht mehr. »Wieso? Was ist der Grund dafür, dass du es dir anders überlegt hast? Du wolltest doch erst nichts von dem Spiel wissen.«
»Stimmt, aber ich will verstehen, was euch alles so fasziniert.«
Sie blickte nachdenklich zur Seite.
»Jamie war überzeugt davon, dass dieses Spiel nicht einfach nur ein Spiel ist. Er hatte seine eigene Theorie.«
Sie drehte das Cover in den Händen.
»Jamie meinte, hinter einem solchen Spiel muss mehr stecken. Ein Ziel, verstehst du? Alle diese Sachen, die in der Wirklichkeit passieren, die müssen doch jemandem nutzen, meinst du nicht? Aber herausfinden kann ich das nur, wenn ich mir Erebors selbst ansehe. Deshalb habe ich da und dort Bemerkungen fallen lassen, dass ich neuerdings an einer Kopie interessiert wäre.«
Nick erinnerte sich. Er selbst hatte dem Boten die Nachricht weitergeleitet und ein paar andere Spieler sicher auch. »Also das einzige Ziel des Spiels, von dem ich etwas weiß, ist, dass ein Bösewicht namens Ortolan vernichtet werden soll«, sagte Nick. »Was im realen Leben passiert, dient doch nur dazu, das Spiel vor denen zu schützen, die etwas dagegen haben. So wie Jamie. Dann sollten wir versuchen, es zu stoppen.« »Es stoppen?« Nick dachte an den Unfall und die Blutlache und wusste, dass Emily recht hatte.
auch wenn Nick dann nie wieder in der Weißen Stadt herumlaufen oder bei den Arena-Kämpfen dabei sein konnte. Er seufzte. »Ich weiß nicht, wie das gehen soll, aber wir können es versuchen.« Die Tür der Bibliothek wurde geöffnet und leise wieder geschlossen. Nick bedeutete Emily, ruhig zu sein. Doch es war nur Mr. Bolton, der Religionslehrer. »Wir müssen aber höllisch aufpassen«, flüsterte Nick. »Wenn sie es bemerken, kann es sein, dass... Also, dann könnte es richtig gefährlich werden. Das Spiel ist wahnsinnig schlau. Ich bin noch nicht völlig sicher, dass es Jamie aus dem Weg räumen wollte, aber ich weiß, was es mit Mr. Watson vorhatte.« Emily hob fragend die Augenbrauen. »Erzähle ich dir ein andermal«, sagte Nick. »Es zu überlisten wird schwieriger, als du dir vorstellen kannst. Und sobald du verdächtig bist oder versagst, bist du schneller draußen, als du bis 5 zählen kannst.« In seinem Kopf breitete ein steinerner Dämon seine Schwingen aus. Nick verscheuchte ihn. Emily lächelte spitzbübisch, ein Ausdruck, den Nick noch nie bei ihr gesehen hatte. »Ich pass schon auf. Und ich frage mich...« Dieses Mal sah sie sich genau um und senkte ihre Stimme zu einem Flüstern. »Ob du mir vielleicht helfen würdest? Ich kenne mich mit Computerspielen nicht so aus. Ich spiele immer nur solitär.« Durch Nicks Kopf schoss sofort Regel Nummer 2. »Wenn du spielst, achte darauf, allein zu sein.« Was würde passieren, wenn sie zu zweit waren? Würde das Spiel es merken? Nick atmete tief durch. Er musste es auf einen Versuch ankommen lassen. »Klar helfe ich dir, gern sogar. Du wirst viel schneller vorankommen, wenn ich dir Tipps gebe.« »Perfekt«, sie strahlte. »Komm nach dem Tee bei mir vorbei, ja? 5:30 wäre gut.« Nick war überpünktlich. 10 Minuten vor dem vereinbarten Zeitpunkt stand er vor Emilys Haus in Heathfield Gardens und fragte sich, welches Fenster wohl ihres war. Er war vorsichtig gewesen. Nach dem Vorfall mit Colin gestern hatte er damit gerechnet, dass ihm jemand folgen würde. Doch das war nicht passiert. Nick sah sich um. Die Straße war beinahe menschenleer. Niemand wusste, wo er war. Er wollte noch nicht läuten. Das hätte zu sehr nach Übereifer ausgesehen. Also drehte er eine Runde durch die umliegenden Gassen, die hübsch und gepflegt waren. Ihm fiel ein, dass er nichts mitgebracht hatte. Dabei wäre ein witziges Geschenk eine gute Gelegenheit gewesen zu zeigen, dass er ein origineller Typ mit Tiefgang war. Dafür war es jetzt leider zu spät. Aber wenn er sich nicht zu dämlich anstellte, konnte es ja ein nächstes Mal geben. Punkt 5:30 drückte er den Klingelknopf und Emily öffnete. Wie sich herausstellte, war ihr Zimmer das unter der Dachschräge. Es war keines dieser rosa plüschigen Puppenzimmer mit Kuscheltieren am Bett und Filmstar-Postern an der Wand, sondern ein sehr erwachsener Raum, fand Nick. 2 Bücherregale, ein Futonbett und eine Sitzecke mit einem Couchtisch, auf dem sich ebenfalls Bücher stapelten. Unter der Schräge stand ein höchst ordentlicher Schreibtisch, auf dem ein aufgeklapptes Notebook wartete. Sollte Emily ihm jemals einen Gegenbesuch abstatten wollen, würde Nick davor eine größere Räum- und Putzaktion starten müssen. »Wir sollten leise sein. Meine Mutter hat sich vor einer halben Stunde hingelegt. Kann sein, dass sie heute gar nicht mehr aus ihrem Zimmer kommt.« Nick fragte nicht nach, obwohl es ihm eigenartig vorkam, dass sich eine erwachsene Frau bereits am Nachmittag schlafen legte. Für ihr gemeinsames Vorhaben war das jedenfalls ideal. »Wir werden keinen Krach machen. Zu Beginn ist das Spiel leise. Später solltest du Kopfhörer verwenden. Aus verschiedenen Gründen. Ich habe jemanden sterben sehen, weil er zu wenig gehört hat.« »Kopfhörer«, Emily nickte. »Okay, können wir anfangen?« Sie holte die DVD aus ihrer Tasche und schob sie ins Laufwerk. »Ich installiere das Spiel ganz normal in meinen Programmordner, oder? Irgendwas, das ich beachten sollte?«
»Nee, jetzt noch nicht.«
Das Installationsfenster öffnete sich. Da war es wieder. Der verfallene Turm, das verbrannte Land. In der trockenen Erde steckte das Schwert mit dem roten Tuch am Griff. »Erebos« stand in roter Schrift am Himmel. Nick fühlte die Nervosität in seinem Magen pulsieren. Er wischte seine feuchten Hände an den Hosenbeinen ab. »Soll ich?« fragte Emily. »Sicher.«
Sie klickte auf Install. Der blaue Balken begann vorwärts zu rucken, träge wie immer.
»Jetzt dauert es«, sagte Nick, ohne die Fortschrittsanzeige aus den Augen zu lassen.
»Wie ging es nochmal los?«
»Im Wald, ja genau, und gleich würde er es sehen.«
Jeder Ruck des Balkens brachte ihn Erebos näher, als säße er in einem Zug nach Hause.
Emily sah ihn von der Seite an.
»Beunruhigt dich etwas?«
»Wie? Nein, ich bin gespannt, wie du es finden wirst.«
»Bis jetzt vor allem langsam«, sagte Emily und stützte ihr Kinn in die Hände.
Eine Zeit lang warteten sie, ohne etwas zu sagen. Nick betrachtete abwechselnd den Stiftebecher auf dem Schreibtisch, den Bildschirm des Notebooks und Emilys Profil. Nirgendwo im ganzen Zimmer sah er eine ihrer Zeichnungen. Zu dumm, dann hätten sie darüber sprechen können.
»Geht deine Mutter immer so früh schlafen?« fragte er, nachdem ihm das Schweigen zu lange dauerte.
Gleich darauf fand er sich unhöflich und wünschte sich, seine Frage zurücknehmen zu können.
»Sie hat im Moment eine schlechte Phase. Da schläft sie viel, isst wenig und spricht noch weniger.«
Emily fixierte die Fortschrittsanzeige noch angestrengter als vorher.
»Das ist so, seit Jack tot ist. Es geht auf und ab. Ich hab mich schon so daran gewöhnt wie an die Jahreszeiten.«
»Und dein Vater?«
»Wieder verheiratet. Zwei Kinder, Derek und Rosie. Neues Spiel, neues Glück.«
Sie bewegte die Maus, als hoffe sie, dass die Installation dann schneller gehen würde.
»Versteh mich nicht falsch, ich bin ihm nicht böse. Es war nicht mehr auszuhalten, und er hat es eben nicht ausgehalten. Ich bin wahnsinnig froh, dass es die beiden Kleinen gibt. Ich wünschte nur, ich hätte genauso abhauen können wie er.«
Nick brauchte ein wenig, um diese Informationen zu verdauen.
»Du hast in der Schule nie darüber gesprochen.«
»Nicht mit dir, das ist wahr, aber garantiert mit Erik.« Für einen Moment flackerte die alte Eifersucht wieder auf. Doch jetzt saß Emily mit ihm hier, sprach mit ihm.
»Wie steht's mit dir? Hast du Geschwister?« wollte sie wissen.
»Ja, nen Bruder. Er ist 5 Jahre älter als ich und schon ausgezogen.«
»Versteht ihr euch gut?«
»Ja, sehr.« Nick dachte an Finn, versuchte sich vorzustellen, wie es wäre, ihn zu verlieren, hörte aber sofort wieder damit auf. Er wusste nicht, wie Emily das ertragen konnte. »Leider ist er mit meinen Eltern zerstritten. Mit meinem Vater, um genau zu sein. Sie reden nicht mehr miteinander.«
»Wieso?«
Nick holte tief Luft. »Also, mein Vater wollte immer Arzt werden, aber seine Eltern konnten es sich nicht leisten, ihn studieren zu lassen. Jetzt ist er Pfleger im Princess Grace Hospital. Ich weiß nicht, ob er sich irgendwann einmal damit abfinden wird. Jedenfalls stand immer fest, dass dann wenigstens Finn Arzt werden musste.«
»Aber er wollte nicht.«
»Zuerst schon. Er hat gebüffelt wie irre und seine Noten wären wahrscheinlich sogar gut genug gewesen. Aber dann hatte er es sich anders überlegt. Er hat Becker kennengelernt und zack, war es vorbei mit der Medizin.«
Emily sah Nick aus den Augenwinkeln heraus an.
»Warum denn das?« »Becker hatte gerade ein Tattoo-Studio übernommen. Finn war sofort Feuer und Flamme. Er belegte ein paar Kurse und jetzt tätowiert und pierst er wie ein Weltmeister. Mein Vater hat gesagt, er würde nie wieder ein Wort mit ihm sprechen.«
Auf Emilys Gesicht tauchte ein winziges Lächeln auf, verschwand aber sofort wieder.
»Musst jetzt du Arzt werden?«
Sie hatte Dad durchschaut, ohne ihn zu kennen.
»Naja, es würde ihn freuen. Und mich interessiert's.«
Endlich drehte sie den Kopf ganz um und sah ihn an, als wollte sie prüfen, ob er auch die Wahrheit sagte.
»Das heißt, du bist deinem Bruder nicht böse, dass du jetzt für die Wünsche deines Vaters zuständig bist?«
Statt einer Antwort drehte Nick sich herum und schob seinen Zopf aus dem Nacken.
»Nein, ich bin ihm überhaupt nicht böse.«
Obwohl er sie sich kaum je ansah, wusste Nick ganz genau, wie die beiden fliegenden Raben aussahen, die Finn ihm knapp unterhalb des Haaransatzes eintätowiert hatte. Wie einen Lufthauch fühlte er Emilys Fingerspitzen auf dem Tattoo. Er schluckte.
»Wieso Raben?«
»Anfangs war es deshalb, weil wir beide so dunkles Haar haben, dass Mom uns immer die Rabenbrüder genannt hat.
Aber Finn sagt, sie bringen auch Glück. Und das können wir beide brauchen. Außerdem sind sie sowas wie ein Siegel. Ein Zeichen dafür, dass wir zusammengehören.
Emily zog sanft die Hand zurück, sehr zu nix bedauern. Sein Zopf glitt wieder an den angestammten Platz.
Er versteht was davon, dein Bruder. Sieht sehr schön aus.
Die Installation näherte sich langsam ihrem Ende. Emily ging noch in die Küche, eine Flasche Ginger Ale und zwei Gläser holen. Als sie zurückkam, wurde der Bildschirm gerade dunkel.
Muss das so sein?
Ja, ich dachte auch erst, da stimmt was nicht. Warte noch ein bisschen.
Schwärze.
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 Dann tauchten die Buchstaben auf, rot und pulsierend.
Tritt ein oder kehr um. Dies ist Erebos.
Na dann, sagte Emily und klickte auf Tritt ein.
Dunkler Wald, Mondschein, in der Mitte der Lichtung zusammengekauert der Namenlose.
Er sah genauso aus wie Nicks Spielfigur, bevor sie zu Sarius geworden war.
Nick kämpfte gegen einen neuen Anflug von Wehmut an, während er Emily zusah, wie sie sich mit der Steuerung des Namenlosen vertraut machte.
»Ihn herumlaufen zu lassen ist einfach«, sagte sie.
»Kann er sonst noch was?«
»Ja, klettern, kämpfen, alles. Später gibt's dann Tastenkürzel für die speziellen Fähigkeiten, aber das hat noch Zeit.«
Emily ließ ihren Namenlosen die Lichtung auf- und abgehen. Sie besah sich alles sehr genau, bevor sie sich für eine Marschrichtung entschied.
»Ich denke, ich gehe dorthin, wo der Wald am wenigsten dicht ist. Ich muss es mir ja nicht schwerer machen als nötig.«
Zweige knackten, der Wind rauschte in den Wipfeln. Wäre es nach Nick gegangen, hätte Emily ihren Spielcharakter viel schneller durch die erste Sequenz jagen müssen, doch er gab sich Mühe, seine Ungeduld zu verbergen.
Sie stellte sich ohnehin sehr geschickt an, wenn man bedachte, dass sie ein Neuling unter den Computerspielern war.
Im Unterschied zu Nick hetzte sie den Namenlosen nicht herum, bis seine Ausdaueranzeige am Limit war, sondern teilte sich die Kraft ein. Erst nach etwa 20 Minuten des Herumirrens wandte sie sich wieder an Nick.
»Gibt es ein Ziel oder ist das eine Geduldsprobe?«
»Es gibt ein Ziel. Irgendwo hier ist ein Feuer und jemand, mit dem du dich unterhalten kannst.«
Was für Nick damals der Baum gewesen war, auf dem er sich Überblick verschafft hatte, war für Emily ein hoher Felsen. Der Namenlose kletterte hinauf. Erstmals sank die Ausdaueranzeige ein wenig. Doch die Aussicht bot dafür Entschädigung genug. Ringsum ein Meer aus Baumwipfeln, zur Rechten ein Hügel mit Lichtpunkten, die auf die Existenz einer Siedlung hindeuteten.
»Da!« rief Nick und deutete mit dem Finger auf ein schwaches, goldgelbes Leuchten zwischen den Bäumen.
»Da musst du hin!«
Erst Emilys erstaunt amüsierter Blick brachte ihn zu Bewusstsein, wie aufgeregt er wirken musste.
»Also, da hinten geht's weiter, falls es dich interessiert.«
Auf dem Weg zu der kleinen Feuerstelle stieß auch Emily auf ein Hindernis. Anders als bei Nick war es keine Erdspalte, sondern ein Wall, der sich nicht überklettern ließ. Denn jedes Mal, wenn der Namenlose sich daran festhielt, um sich hochzuziehen, bröckelten die Steine und Erde herab.
»Und jetzt?« fragte Emily nach dem fünften vergeblichen Versuch. »Du musst lernen, solche Probleme zu lösen. Das wird noch sehr oft nötig sein. Du musst dir vorstellen, es wäre real. Was würdest du dann tun?«
Nick kam sich wie ein bescheuerter Lehrer vor, doch er wollte, dass Emily begriff, wie toll und wie lebensecht hier alles war.
Und Emily begriff schnell. Sie ließ den Namenlosen kleine Felsbrocken heranschleppen, wobei sie immer wieder die Ausdaueranzeige im Auge behielt, ihm kleine Pausen gönnte und den Wall schließlich ohne Probleme überkletterte. Auf der anderen Seite konnte sie bereits das Flackern des Lagerfeuers sehen. Nick erkannte auch den dunklen Schatten, der sich daneben abzeichnete. Sein Herzschlag beschleunigte sich. Er würde Emily jetzt keine Tipps mehr geben. Sie sollte selbst sehen, was Erebos alles konnte.
Der Mann am Feuer rührte sich nicht, als der Namenlose langsam näher kam.
Doch die silbrig schimmernden Worte erschienen am Rand des Bildschirms.
»Sei gegrüßt, Namenlose, ich habe dich erwartet.«
Das hatte er bei Nick damals nicht gesagt. Ihn hatte er für seine Geschwindigkeit gelobt und für seinen Einfallsreichtum.
Emily führte ihre Spielfigur näher an den Mann heran, versuchte, unter die schwarze Kapuze zu luken. Doch da hob er schon von selbst den Kopf. Das schmale Gesicht mit dem kleinen Mund hatte Nick beinahe schon wieder vergessen. Der Mann war später im Spiel nie wieder aufgetaucht.
»Du bist neugierig. Das kann dir helfen oder dich vernichten, Namenlose. Dessen solltest du dir bewusst sein.«
Emily warf Nick einen verunsicherten Blick zu.
»Möchtest du weitergehen?« fragte der Mann. »Nur, wenn du dich mit Erebos verbündest, kannst du es mit ihm aufnehmen. Das solltest du wissen.«
Immer noch ratlos sah Emily zwischen Nick und dem Bildschirm hin und her.
»Er wartet auf eine Antwort«, sagte Nick und deutete auf die Tastatur.
»Im Ernst?«
»Ja, probier's aus, du wirst schon sehen.«
Emily legte ihre Finger auf die Tasten, zögerte erst, dann tippte sie.
»Was bedeutet es, mich mit Erebos zu verbünden?«
Der Mann stocherte mit seinem Stab im Feuer herum. Funken stoben auf, stiegen in die Luft, verglühten.
»Es bedeutet, Grenzen zu überschreiten, Grenzen zu überwinden. Was es am Ende wirklich bedeutet, hängt von dir ab.«
Emily nahm die Finger von der Tastatur und sah Nick verblüfft an.
»Er hat mir gerade eine Antwort gegeben. Wie funktioniert das?«
»Keine Ahnung«, sagte Nick. »Das ist eine der Besonderheiten bei diesem Spiel.«
Er unterdrückte ein Lächeln, weil er buchstäblich sehen konnte, wie Emily Feuer fing. Nun setzte auch eine zarte Melodie ein, etwas mit Flöten und Geigen. Sehr sanft, sehr verführerisch. Erstaunlich war nur, dass es eine Melodie war, die Nick während seiner Zeit in Erebos nie gehört hatte. Kein einziges Mal.
»Würden Sie mir raten, mich mit Erebos zu verbünden?« tippte Emily. »Würden Sie mir raten, weiterzugehen?«
Der Mann sah Emily lange und unverwandt an.
»Nein.«
»Warum nicht?«
»Weil die Dunkelheit voller Tücken und Abgründe ist. Aus manchen kommt man nicht wieder heil heraus. Manche verschlingen einen für immer.«
Es schien Nick, als hätte Emily seine Anwesenheit völlig vergessen. Sie starrte auf die Worte des Mannes. Ihre Hände schwebten über der Tastatur und schließlich stellte sie die gleiche Frage, die schon Nick gestellt hatte.
»Wer sind Sie?«
Der Mann legte nachdenklich den Kopf zur Seite, ohne Emily aus den Augen zu lassen.
»Ich bin ein Toter. Nichts weiter.«
Emily atmete hörbar ein.
»Wenn Sie tot sind, was machen Sie dann hier?«
»Ich warte und wache. Willst du nun weitergehen? Oder kehrst du um?«
Seine Augen waren grün, stellte Nick fest, und sie waren so lebensecht, dass er hätte schwören können, sie schon einmal gesehen zu haben. In einem Gesicht aus Fleisch und Blut.
»Ich geh weiter«, schrieb Emily. »Das hatten Sie erwartet, oder?«
»Alle gehen weiter«, sagte der tote Mann. »Wende dich nach links und lauf den Bach entlang, bis du zu einer Schlucht kommst, die du durchwanderst. Danach wirst du weitersehen.«
»Das hat er mir auch gesagt«, erinnerte sich Nick. »Aber das war noch nicht alles.«
»Und achte auf den Boten mit den gelben Augen.«
Nick warnte Emily vor den angriffslustigen Kröten, die ihm so zugesetzt hatten. Doch als sie die Schlucht erreicht hatte, kam der Gegner von oben. Kleine, aber höchst bissige Fledermäuse umschwirrten den Namenlosen und schnappten mit spitzen Zähnen zu. Der rote Balken der Lebensanzeige sank beständig.
»Du musst deinen Stock verwenden. Drück die linke Maustaste.«
Nick musste sich beherrschen, um Emily nicht die Maus aus der Hand zu nehmen und die Fledermäuse selbst zu killen.
»Mit Escape schüttelst du sie ab. Mit Space springst du.«
Es dauerte einige Zeit und kostete den Namenlosen eine Menge Blut, doch am Ende hatte Emily alle Fledermäuse erledigt.
»Das Fleisch kannst du mitnehmen«, erklärte Nick. »Später in der Stadt lässt es sich verkaufen.«
Achselzuckend steckte Emily die Überreste ein.
»Und jetzt?«
Doch in ihre Frage mischte sich bereits der Klang sich nähernder Hufschläge. Nick duckte sich unwillkürlich. Was würde der Bote sagen, wenn er ihn hier sähe? Im nächsten Moment schüttelte er über sich selbst den Kopf. »Er kann mich nicht sehen. Er sieht nur den Namenlosen. Ich bin wirklich bescheuert.« Emily ließ ihre Spielfigur weiter die Schlucht entlang gehen. Da vorn war die Felswand, in deren Mitte die Höhle klaffte. Auf dem Vorsprung genau davor wartete bereits die vertraute Gestalt des Boten auf seinem gepanzerten Pferd.
»Wow, ist der gruselig«, flüsterte Emily.
Der Bote sah dem Namenlosen regungslos entgegen. Das Pferd schien unruhig, es stampfte auf und schnaubte.
»Sei gegrüßt, Namenlose. Für den Anfang hast du dich gut geschlagen.«
»Das freut mich«, tippte Emily.
»Allerdings solltest du dich weiter im Kampf üben, sonst wird dir kein langes Leben beschieden sein.«
»In Ordnung.« Der Bote wandte den Blick vom Namenlosen ab und sah Emily an, die unwillkürlich mit ihrem Stuhl zurückrutschte.
»Es ist Zeit, dass du einen Namen erhältst. Zeit für den ersten Ritus.«
»Was muss ich tun?« Der Bote wies mit seinen knochigen Fingern auf die Höhle hinter ihm.
»Geh hinein. Alles andere wird sich weisen. Ich wünsche dir viel Glück und die richtigen Entscheidungen. Wir sehen uns wieder.«
Er riss sein Pferd herum und galoppierte davon, auf einem schmalen, kaum sichtbaren Pfad hoch über dem Kopf des Namenlosen.
»Ich vermute, ich muss die Treppe hier hinauf, oder?« fragte Emily.
»Ja, die Treppe hinauf und in die Höhle hinein.« Der Namenlose verschwand in der Dunkelheit des Berges und der Computerbildschirm verfinsterte sich.
»Das dauert jetzt wieder seine Zeit«, sagte Nick. »Da darf man nicht nervös werden.«
Emily ruckelte mit der Maus hin und her, doch nirgends war ein Mauszeiger zu sehen.
»Es ist wahnsinnig echt«, sagte sie nach einiger Zeit. »Ich hatte den Eindruck, dieser Bote sieht mich richtig an, als hätte er mir zeigen wollen, dass er genau weiß, es kommt nicht auf die Spielfigur an, sondern auf den, der sie führt.«
»Das wird noch öfters so sein.« Sie betrachteten ihre Spiegelungen im Bildschirm.
»Ist der erste Ritus schwierig? So wie das mit den Fledermäusen?«
»Nein, ganz anders. Du wirst gleich sehen.«
»Tok, tok, tok, tok.«
»Klingt wie ein Herzschlag. Was ist das?«
»Das heißt nur, dass es weitergeht. Drück auf Enter.«
Der schwarze Bildschirm erschuf rote Buchstaben.
»Dies ist Erebos. Wer bist du?«
Würde Emily lügen? Würde sie einen falschen Namen eingeben?
»Ich bin Emily.«
»Nenne mir deinen ganzen Namen.«
»Emily Carver.«
Geisterhaftes Flüstern.
»Emily Carver, Emily Carver, Emily Carver, Carver, Carver.«
»Das machen sie zur Begrüßung und bevor sie dich in den Abgrund werfen«, dachte Nick mit Wehmut. Emily suchte seinen Blick und er lächelte ihr zu. »Alles normal so.«
»Willkommen, Emily. Willkommen in der Welt von Erebos. Bevor du zu spielen beginnst, mache dich mit den Regeln vertraut. Wenn sie dir nicht gefallen, kannst du das Spiel jederzeit beenden. Gut?«
»Das hätte ich nicht gedacht«, murmelte Emily, während sie okay tippte. »Jederzeit klingt eigentlich fair.«
»Schön. Hier die erste Regel. Du hast nur eine Chance, Erebos zu spielen. Wenn du sie vertust, ist es vorbei. Wenn deine Spielfigur stirbt, ist es vorbei. Wenn du gegen die Regeln verstößt, ist es vorbei. Okay?«
»Ja.«
»Die zweite Regel. Wenn du spielst, achte darauf, allein zu sein. Erwähne niemals im Spiel deinen richtigen Namen. Erwähne niemals außerhalb des Spiels den Namen deines Spielcharakters.«
Emily nahm die Finger von der Tastatur und sah Nick an.
»Das heißt, ich müsste dich jetzt rausschmeißen, oder?«
»Tipp einfach Ja ein«, sagte Nick. »Ein wenig Hilfe kannst du im Moment noch gebrauchen.«
Würde sie ihn wirklich rauswerfen? Er wollte noch nicht gehen. Er wollte beim ersten Ritus dabei sein. Vielleicht sogar bei ihrem ersten Kampf. Um Emilys Lippen kräuselte sich ein kleines Lächeln, als sie »Okay« schrieb.
»Gut. Die dritte Regel. Der Inhalt des Spiels ist geheim. Sprich mit keinem darüber, besonders nicht mit Unregistrierten. Mit Spielern kannst du dich, während du spielst, an den Feuern austauschen.
Verbreite keine Informationen in deinem Freundeskreis oder deiner Familie. Verbreite keine Informationen im Internet.
Langsam wird mir manches klar, sagte Emily.
Die vierte Regel. Bewahre die Erebos-DVD sicher auf. Du brauchst sie, um das Spiel zu starten. Kopiere sie auf keinen Fall, außer der Bote fordert dich dazu auf.
Okay. Licht strahlte über den Bildschirm, beinahe sogar aus dem Bildschirm heraus. Auf der sonnigen Lichtung saß der Namenlose. Hinter ihm wartete der verfallene Turm, in dem der erste Ritus stattfinden würde. Kaum berührte Emily ihre Spielfigur mit dem Mauszeiger, richtete diese sich auf, schälte sich das Gesicht vom Kopf und ging auf den Turm zu.
»Das sind jetzt wichtige Entscheidungen«, sagte Nick. »Die darfst du nicht überhasten. Ich helfe dir.« Der Namenlose stand vor der ersten Kupfertafel. »Wähle ein Geschlecht. Da ist es nicht so wichtig, was du nimmst, obwohl die Männer schon ein bisschen stärker...« Emily hatte bereits Frau angeklickt.
Der Körper des Namenlosen veränderte sich, wurde insgesamt schmaler, Brust und Hüften wölbten sich.
»Sorry, Nick, aber das wird meine Spielfigur«, sagte Emily.
»Wähle ein Volk.«
»Gut, ich misch mich nicht ein, aber Barbaren sind klasse«, sagte Nick. »Die sind einfach stark und halten echt viel aus. Wenn ich nochmal die Wahl hätte, würde ich einen Barbar...« Doch Emily hatte sich schon entschieden.
»Mensch?« Enttäuscht sah er sie von der Seite an. »Wieso nahm sie einen Mensch?«
»Weißt du, mit meiner eigenen Art kenne ich mich noch am besten aus«, erwiderte sie auf seine unausgesprochene Frage. »Ich bin gern ein Mensch.«
»Wähle dein Äußeres.« Emily verpasste ihrer Menschenfrau kurze rote Haare, die struppig vom Kopf standen, und kleidete sie ganz in Schwarz. Stiefel, Hose, Hemd und Jacke. Nur der Gürtel war rot, aber das war er bei allen.
Mit ihren Gesichtszügen beschäftigte sie sich länger, machte sie weich, freundlich und humorvoll, mit braunen Augen und hochgeschwungenen Augenbrauen.
»Wähle eine Berufung.«
»Klingt alles nicht so verlockend«, stellte Emily fest. »Wenn ich mich für einen Barden entscheide, muss ich dann singen?«
Das wusste Nick nicht. Er war ein Ritter gewesen, aber er hatte während des Spiels nie besondere Ritteraufgaben lösen müssen.
»Ich glaub, die Berufung ist nicht so wichtig«, erklärte er, und Emily entschied sich für Barde.
In dem Moment betrat ein Gnom den Turm. Nick hatte ihn völlig vergessen, diesen unliebsamen Besuch während des ersten Rituals.
»Ein Mensch? Nein, wie witzig! Und lächerlich, findest du nicht?«
meint er zur Begrüßung.
»Nein, gar nicht.«
»Ahahaha, und eine Bardin dazu! Hältst wohl nicht viel vom Kämpfen? Trällerst lieber rum!«
Emily ignorierte den Gnom und suchte das nächste Kupferschild.
»Wähle deine Fähigkeiten.«
»Heilen ist Mist«, sagte Nick sofort. »Das geht auf deine eigene Lebenskraft. Hab ich genommen und es war echt ein Fehler.«
Der Mauszeiger kreiste um die Worte herum. Kraft, Ausdauer, Todesfluch, Schleichen, Feuer machen, Eisenhaut, Klettern.
»Heilen scheint mir das Beste davon zu sein«, meinte Emily nach einer Weile, in der der Gnom mal nach rechts, mal nach links gehüpft war und dabei wilde Grimassen gezogen hatte.
»Man spielt doch mit anderen, oder? Einmal heile ich jemanden, das nächste Mal heilt er mich. Finde ich sehr praktisch.«
»Aber so läuft das nicht«, rief Nick. »Du musst vor allem darauf achten, selbst weiterzukommen. Wenn du dich schwächst, klappt das nicht.«
Der Gnom drehte den Kopf.
»Bist du allein, Menschenfrau? Befolgst du die zweite Regel? Antworte!«
»Natürlich bin ich allein, wieso denn nicht?« tippte Emily.
Sie war mit einem Mal blass und auch Nick fror plötzlich. Wie kam der Gnom darauf, so etwas zu fragen? Er konnte sie ja wohl kaum sehen oder hören, auf keinen Fall. Der Bote hatte das auch nicht gekonnt.
»Ich brauch zu lange«, murmelte Emily. »Wenn ich alleine wäre, würde ich schneller entscheiden. Deswegen fragt er, denke ich.«
Sie beeilte sich nun, wählte Heilen, Schnelligkeit, Feuermachen, Eisenhaut, Sprungkraft. Nach einer kurzen Pause fügte sie weite Sicht, Ausdauer, Wasserlaufen, Klettern und Schleichen hinzu.
»Nicht übel gewählt«, erklärte der Gnom. für einen Menschen. Schade, dass du nicht lange leben wirst.«
»Schicksal«, antwortete Emily und konzentrierte sich auf die Waffenwahl. Sie suchte sich aus der Truhe einen schlanken, geschwungenen Säbel aus, mit Smaragden am Griff. Danach einen kleinen Bronzeschild.
»Sehr hübsch, aber leider Spielzeug«, lästerte der Gnom.
»Die letzte Tafel. Wähle deinen Namen.«
»Das wird ein richtig hässlicher Menschenname werden«, johlte der Gnom. »Petronilla, Bathildis, Aldussa oder Bertegund.« »Na, ich warte. Wir warten. Du wirst doch einen Namen wissen.«
Emily zögerte einen Moment. »Ich hab mir tatsächlich einen überlegt. Mal sehen, was er dazu sagt.« »Hemera«, tippte Emily. Nick war ein bisschen enttäuscht. Hemera war nicht gerade klangvoll. In Nicks Ohren war es ein Name für eine Küchenmaschine. Der Gnom hingegen zeigte sich beeindruckt.
»Da hat sich jemand schlau gemacht, wie? Das kann ja was werden. Hemera, verscherze es dir nicht mit meinem Herrn, Menschlein.«
Er hüpfte und hinkte auf den Ausgang des Turms zu. Nick erwartete fast, dass er zum Abschluss wieder seine unfassbar lange grüne Zunge herausstrecken würde. Doch diesmal war der Gnom nicht in Stimmung, wie es schien. Wortlos knallte er das Tor hinter sich zu. Verputz rieselte von den Turmwänden.
»Was meint er mit schlau gemacht?«, fragte Nick.
»Find es selbst heraus.«
Emily amüsierte sich sichtlich.
»So wie ich das Weitere hier selbst herausfinden möchte. Wir sehen uns morgen, okay? Von hier ab mache ich alleine weiter.«
»Aber jetzt wird es doch erst spannend.«
Die Enttäuschung senkte sich wie ein Bleigewicht in Nicks Magengrube.
»Hör mal, du unterschätzt das. Du wirst viel schneller vorankommen, wenn ich dir helfe, und viel weniger verletzt werden. Glaub mir einfach, hä?«
Emily zog die Kopfhörer von ihrem iPod und stöpselte sie in ihren Computer ein.
»Das war doch einer deiner Tipps, oder? Wenn ich die in den Ohren hab, höre ich nicht mehr, was du sagst. Aber ist schon gut, Nick. Du hast doch gesehen, wie misstrauisch der Gnom vorhin geworden ist. Ich schaff das, okay? Ich halte mich jetzt einfach mal an die Regeln, wie alle anderen, und spiele allein.«
Nick gab sich geschlagen.
»Falls du gleich Bären pflücken gehen solltest, nimm dich in Acht«, sagte er. So ein letzter kryptischer Kommentar konnte nicht schaden. »Und wenn du stecken bleibst oder Hilfe brauchst, ich mach das gern, ehrlich.«
»Gut zu wissen«, sagte Emily lächelnd. »Danke, Nick.«
Zu Hause befragte er Wikipedia und es stellte sich heraus, dass Hemera die Tochter von Erebos war und außerdem das vollständige Gegenteil ihres Vaters. Hemera war die Göttin des Tages, des Morgens, des Lichts. Manche sagen, zum Siegen muss man geboren sein. Je länger ich darüber nachdenke, desto eher bin ich geneigt, zuzustimmen. Die Enttäuschung darüber, nicht zu diesen Auserwählten zu gehören, habe ich längst hinter mir gelassen. Dennoch fühle ich mich einer weiteren Niederlage nicht gewachsen. Sollte ich zum Schluss triumphieren, werde ich nicht dabei sein. Das ist wohl überlegt. Meine Anwesenheit im Finale ist nicht erforderlich. Die Akteure werden andere sein. Sie werden mit all ihrer Kraft mein Ziel verfolgen. Bald ist es soweit. Dann ist mein Teil getan und ich kann gehen. Am Ende wird es Sieger geben und Verlierer. Wer die Sieger sein werden, tut nichts zur Sache. Entscheidend sind die Verlierer, und ich bete darum, dass es die Richtigen trifft.